Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen im Studio ist Daniel Knoll. Guten Morgen. Carlo Janka ist Olympiasieger im Riesenslalom. Das ist die 6. Schweizer Goldmedaille an den Spielen von Vancouver. Libyen pokert weiter, Rashid Hamdani ist zurück in der Schweiz, Max Göldi bleibt im Gefängnis. Und die Swisscom-Tochter Fastweb im Visier der italienischen Polizei wegen Geldwäscherei im großen Stil. Zu den Nachrichten nun von heute Morgen. Thomas Mattis hat den Überblick.
An den Olympischen Winterspielen in Vancouver hat der Schweizer Skirennfahrer Carlo Janka Gold geholt. Er gewann den Riesenslalom vor den Norwegern Kjetil Jansrud und Axel Svindal. Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht im Viertelfinal des Olympiaturniers. Die Schweizer besiegten Weißrussland 3:2 nach Penaltyschießen. Im Curling haben das Schweizer Männer- und das Frauenteam den Olympia-Halbfinal erreicht. Die Männer schlugen Frankreich 6:2. Die Frauen besiegten Deutschland 4:2. In der Fußball-Champions League spielten Stuttgart und Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel 1:1. Piräus verlor gegen Bordeaux 0:1. Nach seiner Freilassung aus Libyen ist der tunesisch-schweizerische Doppelbürger Rashid Hamdani offenbar in die Schweiz zurückgekehrt. Seine Familie und das Außendepartement bewahrten Stillschweigen über Ort und Zeitpunkt seiner Rückkehr. Der weiterhin in Libyen festgehaltene Schweizer Max Göldi befindet sich in einem Gefängnis in der Nähe von Tripolis. Er wurde gestern von einem Vertreter des Außendepartements besucht. Danach hieß es im EDA, Göldi gehe es den Umständen entsprechend gut und die Haftbedingungen seien korrekt. Die Swisscom-Tochter Fastweb ist in den Sog von Geldwäscherei-Ermittlungen geraten. Die italienische Justiz hat gegen den Gründer und ehemaligen Mehrheitsaktionär von Fastweb, Silvio Scalia, und gegen rund 50 weitere Personen Haftbefehl erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, 2 Milliarden Euro gewaschen zu haben, die aus Steuerbetrug stammten. Ermittelt wird auch gegen Fastweb-Chef Stefano Parisi und weitere Spitzenmanager der Swisscom-Tochter. Fastweb wies jegliches Fehlverhalten zurück. Die Staaten Lateinamerikas und der Karibik haben die Gründung einer neuen Union vereinbart. An einem Treffen in Mexiko beschlossen sie, eine Organisation zu gründen, die alle Staaten Amerikas außer den USA und Kanada angehören sollen. Die neue Staatengemeinschaft sieht sich als Alternative zur Organisation amerikanischer Staaten, die von den USA angeführt wird. Der kubanische Dissident Orlando Zapato de Mayo ist an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. Der 42-Jährige starb in einem Spital in Havanna, wie die kubanische Kommission für Menschenrechte mitteilte. Zapata war 2003 wegen Widerstand gegen die Regierung und Störung der öffentlichen Ordnung zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Mit seinem Hungerstreik habe er gegen seine Haftbedingungen protestieren wollen, erklärte die Menschenrechtskommission. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.282 Punkten, minus 1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.180 Punkten, minus 1,7%. Der Dollar wird zu einem Franken 08,16 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,42 bzw. zu einem Dollar 35,46. Das Wetter. Trotz Wolken scheint zeitweise die Sonne. Im Westen und in Juranähe gibt es häufig Schauer, sonst ist es tagsüber nur vereinzelt nass. Die Temperatur liegt zwischen 9 und 14 Grad.
Riesenslalom Olympiasieger Carlo Janka ist der 4. Schweizer, der eine Goldmedaille in dieser Disziplin gewonnen hat, nach Roger Staub, Heini Hemmi und Max Julen. Carlo Janka hat nach bisher eher enttäuschenden Leistungen in der Abfahrt, im Super-G und in der Superkombination nun also doch noch triumphiert in Whistler und das bei seinen ersten Olympischen Spielen. Bernhard Scheer hat von Carlo Janka nach der Medaillenfeier wissen wollen, welche Gefühle ihn bewegen.
Das ist jahrelange Arbeit dahinter gewesen. Jetzt hat sich da zuerst einmal so richtig ausgezahlt mit einem Olympiasieg, glaube ich, ist das Höchste, was wir Skifahrer können erreichen. Und es macht sicher auch Mut für mich, aber jetzt vorläufig gilt sicher einmal, dass das Ganze noch zu geniessen hat.
Was könnte jetzt die Goldmedaille, der Olympiasieg für die unmittelbare Zukunft und für den Weiterverlauf der Karriere auslösen?
Ja, sicher für die unmittelbare Zukunft ist sicher das Ziel noch, im Gesamtweltcup möglichst ein grosses Wort mitzureden, dort noch die grosse Kugel möglichst strittig zu machen und für die Zukunft allgemein sicher ein Machmut für mich. Es zeigt, dass, wenn alles passt, dann kann ich vorne mitfahren und das probiere ich sicher auch noch auf andere Disziplinen auszuweiten.
Ihr seid erst 23 und schon Olympiasieger, vor einem Jahr Weltmeister geworden. Drei Siege in drei Tagen, wie der Jean-Claude Killy 1967. Warum der rasante Aufstieg?
Die nötige Lockerheit in gewissen Situationen oder in Stresssituationen vor allem zum Ausspielen, das ist, glaube ich, ein grosser Vorteil, den ich habe und das ist mir sicher auch gerade heute wieder vor dem zweiten Lauf entgegengekommen.
Es ist unglaublich, vor 2 Jahren seid ihr hier an diesem Hügel zum ersten Mal in Top 10 gefahren, auf dem Weltniveau und jetzt Olympiasieger.
Ja, es ist schon fast ein bisschen unglaublich. Wir waren schon relativ happy und dann gewusst, in 2 Jahren bist du wieder da und dann geht es noch um einiges mehr. Aber erträumt haben wir so etwas eigentlich nicht, dass ich jetzt wirklich da so oberst auf dem Podest bin. Von dem her ist es sicherlich ein sehr, sehr grosser Genugtuung.
Carlo Janka, er hat an diesen Olympischen Spielen für Goldmedaille Nummer 6 der Schweiz gesorgt. Und zum Thema Libyen. Rashid Hamdani ist höchstwahrscheinlich wieder in der Schweiz, nachdem er 19 Monate lang in Libyen festgehalten worden war. In der Sendung 10 vor 10 berichtete das Schweizer Fernsehen am Abend, Hamdani sei in Zürich gelandet und nach Genf weitergefahren. Doch weder Hamdanis Familie noch das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten haben die Rückkehr bisher bestätigt. Aus Genf berichtet Patrick Mühlhauser.
Bereits am frühen Nachmittag wurde Rashid Hamdani in Genf erwartet. Während Stunden harrten rund 20 Journalisten in der Ankunftshalle des Flughafens aus. Vergeblich. Gegen Abend teilte seine Frau Bruna mit, dass ihr Mann in Kürze in der Schweiz ankommen werde. Sie wünsche sich jedoch eine Rückkehr in Ruhe. Ohne Medenrummel. Nach so einer langen Trennung wolle man möglichst rasch in den Alltag zurückkehren können. Sie sei sich bewusst, dass ein großes Interesse bestehe, teilt Bruna Hamdani mit. Ihr Mann werde zu gegebener Zeit an die Öffentlichkeit treten. Rashid Hamdani wurde 19 Monate in Libyen festgehalten. Nun ist der 69-jährige Ingenieur nach Hause zurückgekehrt. Er lebt in Genf, hat 2 erwachsene Kinder und 6 Enkelkinder. Die jüngsten beiden wird Großvater Rashid Hamdani zum ersten Mal sehen. Sie kamen während seiner Abwesenheit zur Welt.
Sie hören heute Morgen, es ist 7.08 Uhr. Gegen Fastweb, die Swisscom-Tochtergesellschaft in Italien, wird wegen Geldwäscherei ermittelt. Die Behörden sprechen von einem der größten Betrugsfälle in der Geschichte Italiens. Dabei seien bei der Swisscom-Tochter fiktive Rechnungen ausgestellt worden, so der Vorwurf. Manuel Rentsch.
Es tönt wie ein schlechter Krimi, eine Affäre, in welcher Politiker, reiche Wirtschaftskapitäne und vor allem die italienische Mafia die Hauptrolle spielen. Die Verdächtigten werden beschuldigt, zwischen 2003 und 2006 mit fiktiven Käufen und Verkäufen von internationalen Telekom-Dienstleistungen 2 Milliarden Euro in Rechnung gestellt zu haben. Damit hätten sie den Fiskus um 365 Millionen Euro betrogen, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Zu den Beschuldigten gehört der Gründer von Fastweb, Silvio Scalia. Er hat vor 3 Jahren 80% des Unternehmens an die Schweizer Swisscom verkauft für rund 6 Milliarden Franken und wurde dadurch zu einem der reichsten Männer Italiens. Scalia weist die Vorwürfe zurück. Für die Swisscom ist die Affäre heikel, weil auch der derzeitige Chef des Tochterunternehmens, Stefano Parisi, im Visier der Behörden ist. Zudem hat die italienische Justiz ein Gesuch für ein Verbot der Geschäftstätigkeit von Fastweb gestellt. Die Fahnder der italienischen Behörden sind gestern zeitgleich an verschiedenen Orten ausgerückt, in Italien, den USA, Großbritannien und Luxemburg. Gemäß dem Wall Street Journal sind die illegalen Gelder auch über eine Schweizer Bank abgewickelt worden. In Italien wirft der Fall große Wellen heute Morgen, weil unter anderem auch hohe Politiker in den Fall involviert sind. Der Mailänder Corriere della Sera und die Römer La Repubblica sprechen beide von einem kolossalen Betrug auf Kosten des Staates. An der Börse ist der Aktienkurs von Fastweb um über 7% eingebrochen.
Teilweise tödliche Unfälle mit Autos, die immer schneller wurden und nicht mehr zu bremsen waren, haben die USA erschüttert. Es waren Modelle der Marke Toyota, die seit Monaten nicht mehr aus den Schlagzeilen verschwindet. Toyota hat inzwischen weltweit 8 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, davon etwa 6 Millionen in den USA. Jetzt untersucht auch der amerikanische Kongress das Toyota-Problem. Zu einer Anhörung heute ist dazu aus Japan der oberste Chef und Enkel des Toyota-Gründers angereist. Aus Washington, Peter Vögeli.
Es ist ein bisschen, als ob sich der Kaiser von Japan persönlich auf die Anklagebank in Washington setzen würde. Heute wird sich Toyota-Chef Akio Toyoda, genannt der Prinz, an einem Hearing in Washington den Fragen der Abgeordneten stellen und sich entschuldigen. Bereits gestern leistete der Chef von Toyota in den USA vor dem Kongress Abbitte, nachdem Opfer von albtraumähnlichen Erlebnissen mit ihren Toyota-Fahrzeugen berichtet hatten. Erschreckend ist das Tondokument eines tödlichen Unfalls einer vierköpfigen Familie vom vergangenen Sommer, deren Auto sich nicht mehr bremsen ließ und die verzweifelt den Notruf 911 kontaktierte.
911 Emergency, what are you reporting?
We're in trouble. We can't, there's no brake.
Okay. Hello?
Toyota und der zuständigen US-Kontrollbehörde werden mangelhafte Aufklärung vorgeworfen. Trotzdem blieben die Abgeordneten im Ton auffällig konziliant. Dieses Hearing dürfe kein Prozess gegen Toyota sein, sondern müsse der Aufklärung zum Schutze der Konsumenten dienen, sagte die Abgeordnete Marsha Blackburn aus Tennessee.
This should not be a trial, but rather a hearing to get to the bottom of some very important consumer safety issues.
Denn in Tennessee ist ein wichtiger Zulieferer für Toyota und 4 Gouverneure verlangten in einem Brief an den Kongress einen fairen Umgang mit dem japanischen Autohersteller, nicht zuletzt, weil in den USA 170.000 Menschen in Toyota-Werken oder Autovertretungen arbeiten. Denn die direkten Konkurrenten von Toyota, General Motors und Chrysler, sind inzwischen in Staatsbesitz und die Vertreter dieses Staates im Kongress führen die Hearings durch.
Und nun zu einem ganz anderen Thema. Abbey Road, so heißen die Aufnahmestudios in London, die für ein Stück Musikgeschichte stehen. Hier nahmen die Beatles von 1962 bis 1970 fast alle ihre Platten auf. Der Musikkonzern EMI wollte die Studios im Norden Londons verkaufen, doch nun hat das britische Kulturministerium sie unter Schutz gestellt. Die Abbey Road Studios sollen erhalten bleiben. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Von Hamburg bis Jekaterinenburg gibt es bereits Denkmäler für die Beatles. Aber um ihr legendäres Aufnahmestudio an der Londoner Abbey Road im Bezirk Westminster war es bisher nicht so rosig bestellt. Der Ort, wo die Pilzköpfe 1969 letztmals ein Album gemeinsam und ohne Zank aufgenommen hatten, bedeutungsschwangerer Titel Abbey Road, drohte in den letzten Wochen zum Opfer der Finanzkrise bzw. der vorangegangenen Gier zu werden. Die Villa aus den 1830er Jahren wurde rund ein Jahrhundert nach ihrer Erbauung von der Gramophone Company als Tonstudio eröffnet. Die Firma verwandelte sich in EMI. Unter ihren Fittichen entstand die Musik der Beatles. Doch vor 3 Jahren wurde EMI zeitgeistgemäß von den Finanzjongleuren des Private Equity Unternehmens Terra Firma übernommen, mit dem Ergebnis, dass die Schuldenlast unerträglich wurde. Dann kamen laufende Verluste, es galt Bargeld zu finden. 30 Millionen Pfund soll das Gebäude wert sein, 50 Millionen Franken also. Doch was würde der Käufer mit dem Studio anfangen, in dem nicht nur die Beatles, sondern auch Cliff Richard und Pink Floyd Musikgeschichte schrieben? Der britische National Trust, der Bewahrer von Burgen und Schlössern, wurde angefleht einzugreifen. Andrew Lloyd Webber, der Musical-König, zeigte besorgtes Interesse. Paul McCartney, ein waschechter Beatle, kündigte ein Gebot an. Doch gestern kam die Erlösung aus ganz anderer Ecke. Margaret Hodge, die zuständige Ministerin, verkündete, das verehrte Haus mit dem noch berühmteren Fußgängerstreifen davor, der mit den Beatles im Gänsemarsch einst auf dem Umschlag der Platte Abbey Road prangte, stünde jetzt unter Denkmalschutz. Die Regierung brütet seit Jahren über diesem Vorschlag. Jetzt haben die Verkaufsspekulationen der letzten Wochen endlich eine Entscheidung gebracht.
Die Rettung eines Stücks Musikgeschichte. Soweit heute Morgen am Mittwoch, damit Sie wissen, was in der Nacht passiert ist und was heute noch ansteht. Verantwortlich ist Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.